Es klang schon in der Moderation, in der Losung so ein bisschen an. Das Thema heute ist nicht so ganz locker flockig Sonntag, sondern wir sind ja in dieser Reihe von den Sendschreiben in der Offenbarung. Briefe von Gott, Post von Gott. Und Davina hat letzte Woche gesagt, manchmal kriegt man so Briefe, die will man nicht, so Mahnungen oder sowas, wenn man irgendwas nicht bezahlt hat. Oder so Post, wir kriegen regelmäßig gerade so Post, hier können Sie noch diese Umfrage beantworten zum Thema Fahrradverkehr in Frankfurt und das kriegst du 5-mal. Es ist freiwillig, aber wir schicken es dir nochmal. So, hast es noch nicht mitgekriegt. Das ist dann vielleicht so, da hat man so ein bisschen den, denkt man, okay, noch mehr Altpapier, aber es ist nicht so wichtig. Aber die Post aus der Bibel, diese Sendschreiben, die sind super wichtig. Und das Thema heute ist, wie gesagt, kein leichtes Thema. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig Post von Open Doors bekommt. Open Doors, wir haben hinten auch was ausliegen von denen. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Schicksale von Christen, die in Gewalt leben müssen, die Verfolgung leiden müssen, nicht untergehen, sondern die das sichtbar machen wollen, dass Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und ich habe euch mal, es ist sehr klein, aber wie gesagt, da hinten liegt auch Material aus oder im Internet findet man das sehr schnell, einen Index mitgebracht, den die jedes Jahr rausbringen. Und weltweit, und das ist, ich finde, eine super erschreckende Zahl, sind mehr als 388 Millionen Christen und Christinnen wegen ihres Glaubens verfolgt. Intensiver Verfolgung, Diskriminierung ausgesetzt. Und dann haben die so einen Index erstellt von den ersten 50 Ländern. Und ganz oben stehen Nordkorea, Somalia und im Jemen. Und ich finde das erschreckend. In meinem Alltag geht das ganz oft unter und deshalb ist es so wichtig, dass es so Organisationen gibt, die sowas sichtbar machen. Da, ja, Werbung machen ist das falsche Wort, aber dass uns wieder in die Erinnerung rufen, hey, das sind unsere Geschwister. Und das macht mich so unendlich traurig und betroffen. Und es macht mich auch dankbar, denn ganz ehrlich, so eine Situation, Gewalt, Verfolgung aufgrund meines Glaubens, davor bin ich bisher, Gott sei Dank, verschont geblieben. Ja, vielleicht mal ausgelacht, ausgegrenzt, gerade so zu Schulzeiten, aber das war es dann auch. Und wir genießen in Deutschland noch dieses Privileg von Religionsfreiheit, auch wenn das an vielen Stellen, habe ich den Eindruck, doch immer wieder angefochten wird. Aber auch in Deutschland liest man immer wieder davon, dass Friedhöfe, Kirchen, sonstige religiöse Symbole Ziel von Sachbeschädigung werden. Es geht ganz schnell unter, weil es ganz viel anderes Schlimmes in der Welt gibt, aber ich glaube, das darf man nicht übersehen. Und dass es auch in Deutschland Menschen gibt, die, weil sie Christen sind, verfolgt werden von ihrer eigenen Familie, weil sie vielleicht aus dem Islam zum Christentum konvertiert sind oder deswegen hierher flüchten. Aber ich glaube, es lässt sich schon festhalten, in anderen Ländern geht es Christinnen und Christen grundsätzlich schlechter als uns hier. Ich will das auch gar nicht vergleichen. Ich glaube, es kann auch super verletzend sein, wenn man, ich sag mal, nur belächelt wird, nur ausgelacht, nur ausgegrenzt wird. Aber der Text heute greift wirklich so harte Verfolgung auf, Bedrohung von außen. Ich sage, das ist das zweite Sendschreiben, was Jesus seiner Gemeinde in Smyrna schreibt, durch den Seher Johannes, durch den Apostel Johannes, von dem auch das Johannesevangelium ist. Und er schreibt ihnen Folgendes. Dem Engel der Gemeinde oder dem Boten der Gemeinde in Smyrna schreibe. Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist reich und die Lästerung von denen, die behaupten, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Ich kenne diese Belästerung. Fürchte dich nicht vor dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen lassen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Ich finde es so tröstlich und gleichzeitig erschreckend, das zu lesen und an diese Christen irgendwo auf der Welt zu denken, denen es genauso geht. Und tröstlich finde ich es daher, weil Jesus das sieht. Jesus weiß, dass diese Menschen verleumdet werden, geschlagen werden, verschmäht werden, beleidigt werden, ihnen Dinge unterstellt werden, sie öffentlich angeprangert werden. Jesus weiß, was Glaube kostet. Was ist das für eine Gemeinde oder eine Stadt, in der diese Gemeinde liegt? Man weiß nicht so richtig viel über sie, es gibt sie heute noch. Es liegt im Westen Kleinasiens, heute in der Westtürkei. Izmir heißt die Stadt heute. Und im ersten Jahrhundert nach Christus, also als Johannes diese Offenbarung schreibt, war Smyrna eine blühende, reiche Hafenstadt und Zentrum des römischen Kaiserkults. Also die Leute haben den Kaiser angebetet, weil der Kaiser hat sich für Gott gehalten. Und scheinbar waren die Menschen aus dieser Stadt, so um sie herum, die Nachbarn, alle ziemlich wohlhabend. Im Gegensatz zu diesen Leuten aus der Gemeinde. Und ich finde es herausragend, erschreckend, dass hier von der Synagoge des Satans die Rede ist. Also was für Worte Jesus hier benutzt. Menschen, die eigentlich zum Volk Gottes gehören, lehnen die Christen ab. Wer genau damit gemeint ist, weiß man nicht, aber viele Ausleger gehen davon aus, dass es eine einflussreiche jüdische Gemeinde war. Und je mehr die römischen Kaiser zum Beispiel gesagt haben, ich bin Gott, wurden andere Religionen, andere Religionsgruppen zu einer Gefahr, zu einem potenziellen Störer des römischen Friedens. Und je mehr das passiert ist, desto mehr haben sich die Juden von den Christen distanziert. Nicht nur aus religiösen Gründen, weil die Juden ja bis heute nicht daran glauben, dass Jesus der Messias ist und Gott ist, aber auch eben das öffentlich gemacht. Und das hat zu dieser ganz krassen Ablehnung geführt. Und Jesus findet hier diese drastischen Worte. Ja, das sind Leute, die gehören doch eigentlich dazu. Die haben eine wichtige Sache noch nicht verstanden, aber wie können die nur? Und dann benutzt er dieses Wort Blasphemie. Ich habe es mal mit Lästerung übersetzt. Es kann zum einen bedeuten, dass diese Juden die Christen bei römischen Behörden angeprangert haben, angezeigt haben und gesagt haben, die ehren gar nicht den römischen Kaiser. Das war Blasphemie. Oder die ehren nicht den Gott Apollon, der in Smyrna besonders beliebt war. Und gleichzeitig kennen wir dieses Wort von der Gotteslästerung, das, was Jesus selber vorgeworfen wurde. Das heißt, es ist doppelte Ablehnung, die den Christen hier entgegenströmt. Und dann diese Perspektive. Also jetzt wird man doch hoffen, dass Jesus jetzt schreibt und es wird alles gut und ich bin da und nee, da kommt noch mehr Leid, da kommt noch mehr Verfolgung, noch mehr Schmerz, Gefangenschaft, auch wenn die zeitlich begrenzt ist. Und ich habe so gedacht, diese Gemeinde erlebt das, was die Offenbarung in den Kapiteln danach so im Großen beschreibt, in vielen prophetischen Bildern. Nämlich, dass die an Gott glauben, an Jesus glauben, leiden werden, leiden müssen. Und ich glaube, dass dieses Sendschreiben dieser Gemeinde trotzdem gerade in dieser schwierigen Situation Trost geben kann. Weil sie merken, hey, Jesus sieht das, was hier gerade mit uns passiert. Er sieht, wie wir abgelehnt werden, wie wir verfolgt werden, wie wir leiden. Und trotzdem ist es nicht nur die Perspektive, hey, da kommt noch mehr, sondern da kommt irgendwann ein Ende. Ja, es ist nicht endlich. Es ist endlich, es ist nicht endlos. Das heißt, die Offenbarung redet nicht irgendwas schön, ja, ganz am Ende wird es toll, das steht da, aber der Weg dahin, den verschweigt sie nicht. Und jetzt ist die Frage, was hilft denn dran zu bleiben, ja, hier am Ende den Siegeskranz des Lebens zu bekommen? Und ich habe mal 3 Punkte zusammengefasst, die, glaube ich, hilfreich sind. Das erste sind so Mikroentscheidungen für Jesus. Viele von euch haben einmal oder mehrfach in ihrem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht das auch öffentlich bekannt, in der Taufe, Bekenntnis im Gottesdienst. Ja, Alisa hat letzte Woche hier erzählt, wie sie das in einem Camp erlebt hat, dass Gott zu ihr gesprochen hat und alle mussten es wissen drumherum. Ihr war egal, was die dazu sagen. Und ich weiß auch, dass für mich so in der Teenagerzeit das auch wichtig war, obwohl ich schon von Geburt an mit in Gemeinde war, mal so ein Datum zu haben, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich jetzt für entschieden. Mein Jugendleiter, der mit auf der Freizeit war, wo das passiert ist, guckte mich an und sagte, hä? Du? Du bist doch die ganze Zeit schon dabei. Ja, aber es ist mir wichtig, das jetzt mal so festzuhalten irgendwie. Und das ist super wichtig, sich an diese Tage, an diese Momente zu erinnern. Aber ich glaube, genauso wichtig sind diese ganz kleinen Entscheidungen in unserem Alltag. Jede Entscheidung, jede Situation, wo wir uns an Jesus orientieren, an seinem Vorbild, an seiner Liebe, statt mitzulästern, statt im Streit ausfallen zu werden, statt vielleicht bei der Steuer nicht so ganz ehrlich zu sein, auch wenn, weil das ja alle anderen auch machen. Ja, vielleicht ehrlich zu werden, etwas zuzugeben, auch wenn das für mich unangenehm ist, weil ich einen Fehler auf der Arbeit gemacht habe oder so. Mich zu entscheiden, ich bin jetzt freundlich, obwohl ich mega im Stress bin, obwohl ich eigentlich genervt von dieser Person bin. Ich glaube, das sind diese kleinen Entscheidungen, die einen Unterschied machen. Das Zweite, was ich für sehr, sehr wichtig halte, und ich glaube, die Gemeinde in Smyrna würde mir da zustimmen, dass wir Geschwister brauchen an unserer Seite. Und diese Sendschreiben sind an Gemeinden, nicht an einzelne Leute geschrieben. Ja, Jesus hätte ja auch sagen können, ja, schreib mal dem und dem aus dieser Gemeinde, die noch bei mir sind. Gerade in den anderen Briefen kriegt man mit, okay, da sind nicht mehr alle so ganz bei Jesus. Aber Jesus schreibt diese Briefe an ganze Gemeinden, ja, dass sie vorgelesen wurden, ausgetauscht wurden, um zu zeigen, hey, wir sitzen alle gemeinsam im gleichen Boot. Gemeinsam glaubt es sich leichter, davon bin ich überzeugt. Auch wenn Diskussionen, theologische Differenzen dazugehören und auch wichtig sind, glaube ich, dass am Ende es zählt, dass wir uns gegenseitig tragen, gegenseitig trösten können. Und das Gebet eines der wichtigsten Mittel dabei, wichtigsten Werkzeuge sein kann. Die Christen in diesen Berichten von Open Doors sagen das auch immer wieder. Wir sind dankbar für eure Gebete. Auch wenn die uns ja gar nicht kennen und wir die nicht. Aber sie sind dafür super dankbar zu wissen, Menschen auf der ganzen Welt sind eine Gemeinde und die steht füreinander ein. Ich glaube auch, dass es super wertvoll sein kann, sich gegenseitig immer wieder den eigenen Glauben zu bekennen. Wir werden nachher während des Abendmahls das Glaubensbekenntnis auch gemeinsam sprechen. Und da muss ich mir selber an die eigene Nase packen, denn so vorformulierte Gebete, das hat schnell bei mir den Charakter so, na, kenne ich schon, spreche ich so runter. Vater unser ist ähnlich. Aber mir dann bewusst zu machen, nee, ich mache das jetzt für mich und ich mache das auch vor den anderen, dass ich das bewusst spreche. Glauben bekennen, aber auch gleichzeitig Zweifel, Kämpfe bekennen. Wir haben es vorhin gesungen. Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Gemeinsam für das einstehen, was uns schwerfällt. Wo wir Gott nicht verstehen, wo wir einander vielleicht auch nicht verstehen. Ich glaube, Gemeinschaft ist ein wichtiger Schlüssel, um dran zu bleiben. Und das Dritte, ich habe euch hier mal so einen Siegespokal, na, es ist kein richtiger Siegeskranz, aber mitgebracht. Ich glaube, am Ende geht es immer darum zu fragen, wem gilt meine Treue? Meinem Arbeitgeber, Regierung, meinen Freunden, Partner, Partnerin, mir selber, der Gemeinde, Gott. Für wen bringe ich mich gerade ein? Zum Glück lassen sich die Sachen oft kombinieren. Man muss das nicht so ganz haarscharf trennen. Aber ich glaube, am Ende steht die Frage, für wen oder was bringe ich gerade ein Opfer? Für wen oder was investiere ich gerade etwas Größeres oder Kleineres? Denn zumindest ich kenne das bei mir, ich will das gerne alles haben. Also ja, das, was im Glauben irgendwie toll ist, aber erfolgreich, angesehen sein, eine tolle Familie haben, geliebt sein von Menschen, das wäre auch noch toll daneben. Und ich weiß, wie viel ich dafür investieren kann. Also wenn ich gerade daran denke, wie viel Kraft und Zeit ich in meine Schullaufbahn gesteckt habe, weil es mir wichtig war, gute Noten zu haben, dann zeigt mir das, hey, ich bin ganz schön opferbereit. Aber wenn dann vielleicht was kommt, wo Gott was sagt zu mir, dann überfordert mich das schnell. Oder dann denke ich, nee, das ist eigentlich zu viel, Jesus. Aber ich glaube, wir müssen anders daran gehen. Müssen gucken, was ist denn das Ziel? Also was ist denn das Ende? Wo geht es denn hin? Und je größer mir das Ziel erscheint, je wichtiger mir das ist, desto kleiner erscheinen mir auch diese Opfer. Dann sind es vielleicht gar keine richtigen Opfer mehr, sondern naja, es gehört halt dazu. Es ist der nächste Schritt auf dem Weg dahin. Und was ist das Ziel? Johannes schreibt, der Siegeskranz des Lebens. Und gerade für jemanden, der in so einer Verfolgungssituation ist, der vielleicht wegen seines Glaubens sogar gestorben ist. Der Siegeskranz des Lebens, was ist das für ein toller Preis am Ende? Was ist das für ein Ausblick? Siegeskränze, die haben die Menschen damals bei olympischen Wettkämpfen bekommen. Also heute wird man vielleicht sagen, der Weltmeisterpokal. Das Beste, das wartet am Ende. Und vielleicht klingt das so wie so eine Durchhalteparole, aber ich glaube, dass das wirklich stimmt. Jesus weiß selber, was es bedeutet, bis zum Ende durchzuhalten. Er hat es schon für uns getan. Ja, er ist der Erste und der Letzte. Er ist der, der wieder auferstanden ist. Und das feiern wir nachher im Abendmahl. Und er steht an unserer Seite, niemand anderes. Er. Und jetzt schreibt Johannes, oder Jesus lässt ihn schreiben, wer Ohren hat zu hören. Ich sehe hier ganz viele Leute mit Ohren. Die wichtige Frage ist, sind die auf Empfang? Hören die zu? Sind die auch bereit, sich darauf einzulassen, dass Glaube nicht immer ein toller Sonnentag ist? Dass es absolut nicht einfach ist. Und übrigens ist das auch das, was Jesus schon vorher gesagt hat, schon bevor er gestorben war. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern. Das ist das gleiche Wort, was auch hier verwendet wird. Und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Aber wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Der bekommt den Siegeskranz des Lebens. Der wird, ja, dem wird das nichts ausmachen, dass er vielleicht sogar gestorben ist, weil am Ende kommt das Beste. Jesus gibt uns nicht nur diese Perspektive, es wird schwierig. Das ist einfach nur ehrlich, was er hier macht. Also er schmiert uns nicht irgendwie Honig um den Mund, sondern er sagt uns, so wird es kommen. Und da dürfen oder müssen wir uns auch darauf einstellen, dass das kommt. Weil unsere Geschwistern geht es schon so. Und den Leuten in Smyrna ging es genauso. Aber er schenkt uns auch die Perspektive, das Beste kommt. Der Siegeskranz des Lebens. Ein Leben mit mir zusammen. In meiner Schönheit, in meiner Liebe. Und das können wir jetzt schon erleben. Und ich glaube, da lohnt es sich, dran zu bleiben. Amen.